Hallo und herzlich willkommen bei No Bullshit Agile. Mein Name ist Thomas. Jede Woche spreche ich hier kurz und knapp über Themen rund um agiles Arbeiten. In der letzten Folge ging es mir um Cargo-Kult. Kurze Zusammenfassung dazu, was bedeutet das? Naja, Unternehmen imitieren Agilität ohne echtes Mindset und ohne den Willen zur kulturellen Veränderung. Symptome agiler Scheinwelten kann man erkennen und sollte man auch analysieren und echte Agilität erfordert eben tiefgehende Veränderungen von Werten und Praktiken. Wenn dich das interessiert, hör da gerne rein. Den Link zu dieser Folge sowie alle weiteren Links, die ich erwähne, findest du in den Shownotes. Heute geht es um ein Thema, das unsere Teams umgetrieben hat und ich glaube, das treibt wirklich viele Teams um. Es geht darum, wie messen wir eigentlich, ob unser Team wirklich schnell wird. Also egal, meiner Meinung nach, ob du Scrum machst oder Kanban oder irgendwas dazwischen, dieses Thema Flow messen, ja, ich glaube, das treibt einfach viele um. Das liegt meiner Meinung nach vor allen Dingen daran, dass es nicht so greifbar ist. Und ich habe mir halt gedacht, okay, ich gucke mir das nochmal an und mache mal eine Folge dazu und will, ja, ganz zum Schluss in der Folge auch noch sicherlich so ein paar Praxistipps geben. Wir fangen mal an. Was bedeutet das eigentlich Flow? Was meinen wir eigentlich, wenn wir in agilen Teams von Flow sprechen? Das ist, wie gesagt, gar nicht so einfach. Zumindest tue ich mich damit auch immer wieder schwer, wenn ich das Leuten erkläre. Also man kann so eine ganz nüchterne Erklärung machen, ne? Arbeit soll gleichmäßig durch euer System fließen. So, keine Wartezeit und das bezeichnet den Flow. Was mir dabei ganz wichtig ist, und das wird uns jetzt die ganze Folge auch begleiten, Flow ist kein Ziel. Flow ist ein Zustand und den wollen wir verbessern. So, und das Erste, was ich mir hier notiert habe, wenn ich jetzt von Messen rede, ist natürlich sofort die Frage, ja, wie misst man denn den Flow? Welche Metriken gibt's, um ja den Flow zu messen? Das habe ich mal ein bisschen eingeteilt. Es gibt sicherlich so ein paar Klassiker. Sobald man anfängt, zu dem Thema zu googeln, dann kommt man eigentlich zuallererst mal auf die sogenannte Cycle Time. Was ist Cycle Time? Das ist die Zeit vom Start der Arbeit bis zur Fertigstellung. Natürlich ist es so, ihr müsst es selber definieren. Was ist bei euch Start der Arbeit und was ist Fertigstellung? Das wird uns übrigens auch noch begleiten. Ja, das ist die Cycle Time. Nächste auch super bekannte Zahl oder Möglichkeit der Messung ist die sogenannte Lead Time. Wie lange dauert es vom Eingang einer Anforderung bis zur Fertigstellung? Das ist also größer als die Cycle Time und die Cycle Time ist ein Teil davon. Der Fokus bei der Lead Time liegt eben vor allen Dingen darauf zu sagen, okay, wir gucken uns auch an, wie lange dauert es, jemand möchte was von uns und wann ist es fertig. Die dritte Zahl ist der Durchsatz, Throughput auf Englisch. Da geht es darum, Anzahl der abgeschlossenen Items pro Zeiteinheit zu messen. Also wie viele Items schaffen wir pro Woche, pro Monat, was auch immer eure Zeiteinheit ist. Die vierte Zahl, die man messen kann, ist WIP, Work in Progress. Wie viele Items sind gleichzeitig in Bearbeitung? Und dann sind wir ganz schnell auch beim WIP-Limit. Zum WIP-Limit habe ich ja auch eine Folge gemacht und es gibt ja auch den WIP-Limit-Simulator. Wenn dich das interessiert, ja, wie gesagt, schau da gerne mal in die Shownotes dazu. Die nächste Zahl, Work Item Age. Alter der noch offenen Task. Wie lange liegt ein offener Task bei uns ja in Bearbeitung? Die letzte Zahl, die ich hier so unter Klassiker zusammengefasst habe, ist Flow Efficiency, Anteil aktiver Bearbeitungszeit an der Gesamtzeit der Bearbeitung. Also wie lange liegt was, dann bearbeitet ihr es wieder, dann liegt es wieder, dann bearbeitet ihr es wieder, bis es denn dann irgendwann fertig ist. Es gibt ein paar weitere Zahlen und ja, die betrachte ich tatsächlich als kritisch. Wenn ich von kritisch spreche, vielleicht ganz allgemein so eine erste Kritik hier. Zahlen neigen dazu, dass man sie cheesen kann. Das passiert vor allen Dingen, wenn sie veröffentlicht werden und wenn sie für Vergleiche benutzt werden. Also Vergleiche zwischen Teams, aber auch innerhalb des Teams, ne? Diesen Monat versus letzten Monat. Und ja, wir neigen halt dazu zu schauen, okay, wie kriegen wir die Zahl besser? Und das machen wir dann nicht im Sinne von, okay, wir wollen den Flow optimieren, sondern indem wir ja cheesen, also auf Deutsch gesagt bescheißen, ne, auf irgendeine Art und Weise eine Abkürzung suchen. Und deswegen bin ich grundsätzlich bei Zahlen ja kritisch, zumindest sehr vorsichtig. Auch da komme ich gleich nochmal drauf. Gut, welche Zahlen betrachte ich auf jeden Fall als kritisch? Velocity und oder Story Points, ne, vor allen Dingen, wenn man die so als eine Speed-Metrik benutzt. Die sagen in der Regel sehr wenig über den echten Fluss, ne? Also wenn die Zahlen, also die Team-Velocity zum Beispiel außerhalb vom Team benutzt wird oder um, wie gesagt, Teams zu vergleichen. Ich habe dazu tatsächlich in einem Interview, das ich mit dem Marco von Scrumshow hatte, in NBA 25 auch gesprochen. Da geht Marco da tatsächlich auch nochmal drauf ein aus seiner Sicht. Ja, kritisch finde ich Flow Efficiency, ne? Also dieser Anteil aktiver Bearbeitungszeit an der Gesamtzeit. Das sind schöne Prozente, keine Ahnung, wir haben eine Efficiency von 80% oder 90%, aber was ist der Erkenntnisgewinn da drin? Halte ich auch für, ja, schwierig, sage ich mal, ne? Ganz im Allgemeinen kann ich auch noch sagen, wenn ihr nur Durchschnitte über alles Mögliche bildet, der Durchschnitt über den letzten Monat, der Durchschnitt dieses Quartal oder so, ja, dann vergebt ihr euch eine große Chance, denn eigentlich sind die Ausreißer viel interessanter. Warum gingen Dinge deutlich schneller als der Durchschnitt oder deutlich langsamer? Welche Storys waren das? In welcher Situation waren wir da als Team? Ist eigentlich viel spannender, als Durchschnitte von verschiedenen Zeitperioden jetzt zu vergleichen. Ebenso ist es mir sehr wichtig, wenn ihr Zahlen erfasst, und ich sage gleich auch ein bisschen, was mein Praxisansatz wäre, dann müsst ihr das institutionalisieren. Das nützt nicht, das einmal zu tun oder ziemlich unregelmäßig, sondern ihr müsst es, wenn, dann wirklich auch regelmäßig tun. Der nächste Punkt, den ich habe, wir haben jetzt die ganze Zeit auf, ich sag mal, teaminterne Zahlen geguckt. Ich finde aber, es gibt so zwei Stockwerke, wenn ihr euch das so bildlich vorstellen wollt. Es gibt eben das Stockwerk 1, das sind diese Teamzahlen, also all die Zahlen, die ihr im Prinzip auch mitsteuert und mit unter Kontrolle habt und die eine Aussage dazu treffen sollen, sage ich jetzt mal, wie ist der Flow innerhalb des Teams und wie gut arbeitet ihr als Team zusammen. Geht also schlussendlich darum, wie schnell fließt die Arbeit durch das eigene System, das ihr, wie gesagt, unter Kontrolle habt. Ne? Was das eigene System ist, das kann natürlich super unterschiedlich zwischen Teams sein. Ne? Bei uns ist es zum Beispiel so, der Teil des Releases, aber auch der Teil des Customer Feedbacks, weil wir ja für Kunden was entwickeln, da haben wir sehr wenig Kontrolle drüber. Das ist also nicht mehr wirklich Kern dessen, was wir als Team leisten können. Es gibt trotzdem ganz tolle Ansatzpunkte, nämlich mit dem Kunden darüber zu sprechen, dass der Teil, der nicht mehr bei uns im Team direkt ist, ja einen großen Einfluss darauf hat, dass etwas auf die Straße kommt und Geld verdient. Und da kann man mit dem Kunden wirklich ganz wundervoll drüber sprechen. Und meine Erfahrung ist, dass Kunden auch sehr dankbar sind, dass man ihnen dabei auch ein bisschen hilft, Stück für Stück auch diesen Teil zu optimieren. Das ist eben dieses Stockwerk 1, von dem ich gerade gesprochen habe. Und da gibt es doch das Stockwerk 2, Delivery. Und da gibt es eine wunderschöne Methodik und Metrik zu, nämlich DORA, DevOps Research and Assessment. Dazu habe ich sogar zwei Folgen gemacht. Das ist NBA 37 und NBA 38. In 37 gebe ich so eine Einführung und in 38, ja, mache ich so eine kritische Bewertung dazu. DORA besteht aus 4 Metriken, die da erfasst werden. Das ist Lead Time for Changes, also wie lange dauert es vom Commit bis zum Go Live. Deployment Frequency, also wie oft liefert ihr wirklich. Change Failure Rate, also wie oft gehen Deployments dann schief. Und als letztes Meantime to Restore, also wie schnell erholt ihr euch dann von so einem Problem bei einem Release. Und DORA wird einmal im Jahr durchgeführt. Das ist eine ziemlich große Befragung. Jetzt erzähle ich doch ein bisschen, was es ist. Ist also total spannend und bildet so einen zweiten Flow-Teil. Und deswegen habe ich gesagt, okay, es gibt das Stockwerk 1, das, was ihr intern habt, und das Stockwerk 2, also das, was dann nach außen schlussendlich Dinge in Produktion bringt. Super interessant. Ja, und ein geschlossenes Bild ergibt sich eben eigentlich nur aus beiden, ne? Also es kann sein, dass ihr einfach echt richtig, richtig gut und richtig schnell seid und ein größeres Problem eben beim Liefern besteht, vielleicht, weil ihr abhängig seid von einem Lieferteam, das ihr habt, oder eben wie bei uns vielleicht durch Abhängigkeiten, die es auf Kundenseite gibt. Als nächstes möchte ich ein bisschen darüber sprechen, was ist eher ja ein Problem, Cargo-Kult auch, ne, macht man so, oh Gott, und was hilft wirklich? Also wo erkennt man, ob eine Flohmessung wirklich hilft und was ist nur Show? Also Show meiner Meinung nach ist, wenn man einfach Metriken sammelt, weil man das so tut. Wenn man die nicht interpretiert, warum soll man sie dann sammeln? Velocity, hatte ich vorhin schon gesagt, vor allen Dingen im Bereich Teamvergleich, ist keine gute Idee, und Flow Efficiency versuchen hochzukriegen, ohne wirklich die Ursachen zu analysieren, ja, halte ich alles für nicht Zeitverschwendung, sage ich mal, aber wenn man Zeit investiert, kann man die meiner Meinung nach woanders besser investieren. Ja, was hilft? Metriken mit Zielen, ne? Wenn ihr euch zuallererst mal fragt, warum messen wir etwas und was wollen wir mit dem Ergebnis erreichen und was ist auch das erwartete Ergebnis oder was prognostizieren wir denn? Dann sind solche Metriken sicherlich hilfreich. Na, wenn ihr die ganze Zeit auch den Kontext beachtet, ne? Also nicht den Durchschnitt angucken, sondern wirklich gucken, was ist in den Ausreißern passiert und in welchem Kontext waren wir da? Also waren unheimlich viele Leute krank oder hat sich herausgestellt, diese Funktion, die wir da entwickeln, war super kompliziert oder. Super interessant, ne? Und eben, was hilfreich ist, End-to-End-Denken, also das ganze Bild, das Stockwerk 1 und das Stockwerk 2 betrachten, auch wenn vielleicht Stockwerk 2 für euch schwieriger zu steuern ist. Ja, denkt daran, Metriken sind eben kein Selbstzweck, ne? Das ist auch nur ein Werkzeug. Und nur wenn ihr damit arbeitet, bringt's auch was. Und zwar ihr als Team, ne? Nicht wer anders. Okay, dann würde ich euch gerne noch ein paar Praxisempfehlungen geben. Also wie fängt man damit an? Wie gesagt, ganz wichtig finde ich vorab das Gespräch dazu. Was ist Flow? Und warum fangen wir an, den Flow zu messen? Was haben wir vor? Was wollen wir erreichen? Das alleine da drin, in dieser Diskussion, die ihr da führt, steckt einfach schon unheimlich viel. Und dann, wie immer, würde ich vorschlagen, klein anzufangen. Also, Cycle Time, finde ich, ist eine gute Zahl, mit der man sich beschäftigen kann. Und ich finde, Work in Progress sich anzugucken, wie viel Arbeit haben wir gleichzeitig in der Luft, halte ich für sehr sinnvoll. Dann denke ich, macht es einfach Sinn, das Ganze zu visualisieren, möglichst einfach, um es auch sichtbar und anfassbar zu haben. Und dann institutionalisiert es, dass ihr darüber redet, über diese Zahlen. Was sagt euch das? Was hattet ihr prognostiziert? Welche Veränderungen haben stattgefunden und ist das Outcome so, wie ihr gedacht habt? Und ja, es ist wichtig, das reine KPI-Denken da einfach möglichst zu vermeiden. Ich habe noch einen schönen Satz, der das Thema ganz gut abschließt. Messen hilft nicht beim Liefern, aber beim Lernen. Und ich denke, das ist halt auch so eine ganz, ganz wichtige Komponente. Die ganzen Gespräche, die Gedanken, die da einfließen in dieses Thema Flow-Management, da entstehen dann im Zweifelsfall Zahlen, ja, aber der Weg dahin, das ist echt das Entscheidende, da lernt ihr wirklich, wirklich viel. Und wenn ihr für euch feststellt, okay, für uns macht es keinen Sinn, den Flow zu messen, dann ist das ein gutes Ergebnis und packt euch das doch auf Wiedervorlage für nächstes Quartal oder in einem Monat oder was auch immer für euch ein guter Zeitraum ist. Messen hilft nicht beim Liefern, aber beim Lernen. Ja, und ich denke, das soll es einfach auch gewesen sein, kurz und knapp wie immer. Ich freue mich immer über Feedback, wenn ihr was habt, in den Shownotes steht, wie ihr mich erreichen könnt. Ich freue mich tatsächlich auch sehr über Kritik, ne? Da kann ich einfach viel draus lernen. Deswegen meldet euch einfach, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt. Ansonsten habe ich noch eine ganz große Bitte. Wenn dir die Folge gefallen hat, wenn dir der Podcast gefällt, dann teilt das gerne. Teilt das mit deinen Kolleginnen und Kollegen, teilt es auf Social Media. Je mehr Leute von dem Podcast erfahren, desto größer wird die Diskussion und dann kann ich halt die Punkte wieder aufnehmen, kann daraus neue Folgen machen und ja, das kommt schlussendlich dir ja auch zugute, ne? Ich sag dafür auf jeden Fall vielen Dank. Ansonsten sage ich, habt noch eine ganz tolle Woche und bis zur nächsten Folge bei No Bullshit Agile.